Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 102 steht an und wir nehmen auf am Donnerstag, dem 2. Juli um 21 Uhr am Abend. Dies ist unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Wir verabschieden uns in die verdienten Sommerferien und melden uns dann im August wieder bei euch. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Omnium und Upscaler.ch. Yagi, was sind heute die Themen?
Ja, heute sprechen wir in den News über den neuen Swiss Champion Fund, ein Schweizer 100 Millionen Growth Fund. Dann schauen wir auf die Schließung des Swisscom Standorts im Silicon Valley nach 28 Jahren. Und zum Schluss der News diskutieren wir über neue Pitchbook-Daten, wonach erfahrene Founder in Europa deutlich mehr Kapital erhalten als First-Time-Founder. Im Schwerpunktthema, da gehen wir dann auf deine Bilanzkolumne ein, die gerade am Erscheinen ist, und die Frage, ob die alte Venture Capital Mathematik noch aufgeht. Dann haben wir André Renfer von PimPay zu Gast und wir sprechen darüber, ob Payments in der Schweiz zu einer Art unsichtbarer Steuer geworden sind. Zum Schluss haben wir noch drei spannende Deals, die in der letzten Woche kommuniziert wurden, auf dem Programm.
Die Schweiz spielt heute Abend gegen Albanien. Algerien? Algerien, genau. Ja, ich bin ein super Fußballkenner. Was tippst du? Wer gewinnt?
Ja, also ich hoffe jetzt da schon, dass unsere Schweizer Cracks ein paar Tore schießen. Sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus, wie sie performt haben bisher im Turnier. Also ich würde mal sagen, Schweiz 3, Algerien 1. Und du?
Ich sage 2-1 für die Schweiz und Shaqiri macht das entscheidende Tor. Nein, im Ernst, ich sage 2-1 für die Schweiz in der Tat. Und es wird eben spannend sein, weil bei der Ausstrahlung wissen wir, wer recht gehabt hat. Schade, dass wir beide auf die Schweiz tippen. Ja, muss ja fast so sein. Du 3-1, ich 2-1. Vielleicht noch können wir noch tippen, wer das Siegestor macht für die Schweiz. Was denkst du? Wer scored?
Ja, wäre schön, wenn da der Manzambi noch ein paar Tore weiterschießt für die Schweiz. Das würde mich sehr freuen für den jungen Mann.
Ich tippe auf Vargas, macht das 2-1 für die Schweiz und schießt die Equipe von Muri in die Achtelfinals. Wir wissen es bei der Ausstrahlung.
Ja, bei mir kann es natürlich jetzt das 2-1 oder 3-1 sein, weil beides sind Tore zum Sieg.
Das stimmt. Kommen wir zu den News. Letzte Woche wurde der Swiss Champion Fund angekündigt. Ein neuer Venture Capital Fonds. Schon wieder ein neuer Venture Capital Fonds. Mit einem Zielvolumen von rund 100 Millionen Franken. Das ist stattlich. Der Fonds soll Schweizer Startups in der kritischen Wachstumsphase unterstützen. Vor allem in Series A und Series B Runden. Hinter dem Fonds stehen zwei bekannte Persönlichkeiten. Christian Winkler, Mitgründer des ASC Impact Funds, früher Partner bei B2 Venture, InnoSwiss Coach und Seca Impact Lead, sowie Michael Wieser, Unternehmer und VC, der unter anderem am Aufbau des Helvetia Venture Fund beteiligt gewesen ist. Der Kern der News ist eigentlich ein bekanntes Problem. Die Schweiz hat sehr viele starke Startups, Hochschulen, Talente und Technologien, aber wenn Unternehmen skalieren wollen, müssen sie oft Kapital im Ausland suchen. Genau dort will der Swiss Champion Fund ansetzen. Der Fonds will jährlich 4-6 vielversprechende Wachstumsunternehmen finanzieren, ausschließlich aus dem Dealflow der Venture Leaders. Geplant sind typische Erstinvestments von 3-5 Millionen Schweizer Franken, jeweils als Lead- oder Co-Lead-Investor in Series A und B. Das erste Closing ist für Q4/26 geplant, also schon bald. Erstinvestments sollen 2027 starten. Yagi, löst ein 100 Millionen Fonds tatsächlich das Schweizer Scale-Up-Problem oder ist das eher ein wichtiges Signal als eine echte strukturelle Lösung?
Also strukturelle Lösung, das ist mit 100 Millionen noch lange nicht gemacht, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Signal und ein gutes Signal. Ich meine, 100 Millionen sind für die Schweiz nicht unrelevant, besonders wenn es gerade um die Series A und Series B geht. Genau dort wird heute vor allem internationales Kapital investiert und dementsprechend kann das spannend sein, hier einen Schweizer Fonds aufzusetzen. Ich meine, von im Seed-Kapital, da haben wir vergleichsweise sehr viele Schweizer Fonds, die investieren. Aber sobald die Startups international skalieren wollen, da werden die Runden größer und ja, dann kommen, wie gesagt, immer ausländische Fonds ins Spiel und mehr. Man muss auch ehrlich sein, für ein ganzes Ökosystem sind die 100 Millionen nicht riesig, aber wenn der Fonds 4 bis 6 Firmen pro Jahr unterstützt und Tickets von 3 bis 5 Millionen schreibt, dann kann er sehr gezielt helfen, aber er wird den Kapitalmarkt nicht extrem verändern. Der eigentliche Hebel liegt darin, ob dieser Fonds mehr privates und institutionelles Kapital in die Schweizer Growth-Runden mobilisieren kann. Das ist etwas, das wir häufig thematisieren auf Burn Rate. Das wäre natürlich eine super Sache. Und wenn hier der Swiss Champions Fund als Lead- oder Co-Lead-Investor Vertrauen schafft und dadurch die Firmen länger in der Schweiz halten kann, dann ist die Wirkung viel größer als eigentlich das Fondsvolumen, das hier kommuniziert wird, was sie natürlich noch erreichen müssen. Bin dann gespannt, was sie im ersten Closing kommunizieren, wie viel sie da bereits zusammen haben von den 100 Millionen. Für mich deshalb ist das mal entscheidend. Wird das einfach ein isolierter Fonds oder ein Katalysator, der die Schweizer Scale-Ups länger in der Schweiz finanzierbar macht.
Gut, zur zweiten News. Bleiben wir in der Schweiz. Swisscom hat ihre Außenstelle im Silicon Valley geschlossen. Nach 28 Jahren ist Schluss. Laut Mark Kowalski von der Bilanz wurde der Standort per Ende Mai bereits aufgelöst. Swisscom war seit 1998 im Silicon Valley präsent, zuerst in Menlo Park, dann später in Palo Alto. Die Aufgabe dieses Outposts war eigentlich klassisch für große Corporates, Technologie und Trendscouting, potenzielle Übernahmeziele identifizieren und ein Stück Silicon Valley-Mentalität zurück in die Org zu bringen. Swisscom begründet den Schritt damit, dass Innovation heute globaler und dezentraler zugänglich sei und ein fixer physischer Standort nicht mehr zwingend notwendig ist. Genau das macht die Entscheidung meines Erachtens interessant, ausgerechnet in einer Phase, in der KI, Defense, Tech, Space, Robotics und Infrastrukturthemen wieder sehr stark im Silicon Valley konzentriert sind, zieht sich eines der wichtigsten Schweizer Tech-Unternehmens physisch zurück. Yagi, ist das aus deiner Sicht ein moderner, nachvollziehbarer Schritt, weil eben Innovation heute tatsächlich global und remote zugänglich ist? Oder verliert Swisscom damit einen wichtigen Zugang zu einem der relevantesten Tech-Ökosysteme der Welt?
Ja, also strategisch ist es der Schritt vielleicht schon etwas riskant, aber ich glaube, es kann trotzdem beides etwas stimmen. Ich meine, natürlich ist Innovation heute viel zugänglicher als früher. Man kann über Datenbanken, Netzwerke, Fonds, Newsletters, Konferenzen und Remote Calls sehr viel lernen und sehen, ohne ein Büro in Palo Alto zu haben und finanzieren zu müssen. Ein Corporate muss ja nicht zwingend eine physische Adresse und physische Präsenz permanent haben, nur um zu verstehen, ja, welche Startups jetzt gerade entstehen und welche Trends es da gerade gibt im Silicon Valley. Aber man muss schon sehen, Silicon Valley, es funktioniert nicht einfach nur über Informationen, es funktioniert über Nähe, Geschwindigkeit und viele informelle Netzwerke, die Sand Hill Road zum Beispiel, wo sich alle Investoren regelmäßig treffen und austauschen und der Who is Who von der Szene rumläuft. Viele relevante Gespräche, die passieren eben nicht in offiziellen Pitches, sondern bei den Dinners, Meetups, Investor-Intros und über persönliche Beziehungen. Und gerade wenn es um KI und neue Infrastruktur geht, da ist physische Präsenz oft ein Vorteil, weil man hat einfach früher spürt, welche Themen wirklich Momentum haben und welche nur ein bisschen Buzz sind. Für Swisscom ist deshalb die entscheidende Frage, wird der Standort einfach geschlossen oder wird der Zugang zum Ökosystem anders, vielleicht sogar effizienter ersetzt? Wenn es nur ein Kostenschnitt ist, dann ist es ein Verlust. Wenn die Swisscom stattdessen über Fonds, Partnerschaften und gezielte Scout-Netzwerke und regelmäßige Executive-Präsenz arbeitet, dann kann es doch immer noch funktionieren.
Wunderbar, gehen wir zur dritten News und wir schauen auf eine spannende Entwicklung im europäischen Venture-Markt. PitchBook berichtet, dass erfahrene Gründerinnen und Gründer aktuell deutlich mehr Kapital erhalten als First-Time-Founder. Konkret, europäische Gründerinnen und Gründer, die bereits mindestens ein Unternehmen gegründet haben, raisen dieses Jahr in Median 4,3 Millionen Euro. First-Time-Founder kommen im Median auf 2,5 Millionen Euro. Das sind 72% mehr Kapital für Repeat-Founder. Im KI-Bereich ist der Unterschied sogar noch größer. Dort raisen erfahrene Gründer im Median 92% mehr. Interessant ist aber, die Bewertungen steigen nicht zwingend aggressiver. PitchBook schreibt, dass die medianen Step-Ups bei beiden Gruppen gleich groß ist, nämlich 1,5x. Investoren geben erfahrenen Gründern also vor allem größere Checks, nicht unbedingt deutlich bessere Bewertungsdynamiken. Die große Frage ist, ist das einfach rationales Risk-Management in einem schwierigeren Markt oder entsteht dadurch ein struktureller Nachteil für neue Gründerinnen und Gründer? Ja, Guy, ist dieser Trend aus deiner Sicht gesund für den Startup-Markt oder führt er dazu, dass Kapital zu stark in bekannte Gründerprofile fließt?
Ja, ich meine, kurzfristig ist dieser Trend absolut nachvollziehbar. Langfristig kann es natürlich auch gefährlich werden. In einem schwierigen Funding-Markt suchen Investoren oft nach Signalen für Sicherheit und ein Repeat-Founder, zumindest wenn er schon mal ein positives Exit gemacht hat, der bringt natürlich genau das mit. Erfahrung in Fundraising, bestehendes Netzwerk, ein besseres Verständnis für das Hiring, den Teamaufbau, Go-to-Market, die Skalierung und auch den Exit-Prozess. Und aus Investorensicht, da ist reduziert das Gefühl des Risikos doch deutlich. Aber Venture Capital, das lebt ja nicht nur von Risikoreduktion. Es lebt davon, große Ausreißer zu finden. Und viele dieser Ausreißer, die kommen eben nicht einfach aus dem offensichtlichen Gründerpool. First-Time-Founder, die haben oft einen neuen Blick, sind manchmal auch näher an den Nutzerbedürfnissen und an den neuesten Themen. Wie baut man jetzt heute ein Team auf? Wie skaliert man heute mit der ganzen KI? Und sie denken weniger an die bestehenden Playbooks und nutzen die aus, wie jemand eine Firma vor 5 Jahren aufgebaut hat oder vor 10. Darum würde ich sagen, es ist gesund, wenn Erfahrung belohnt wird. Es wird aber problematisch, wenn Erfahrung zum Ersatz für echtes Gründerurteil wird. Ein Repeat-Founder ist nicht automatisch ein besserer Gründer oder eine bessere Gründerin. Er ist einfach nur einfacher zu finanzieren.
Ja, was muss denn ein First-Time-Founder heute zeigen, um gegen einen erfahrenen Gründer im Fundraising trotzdem zu bestehen?
Ja, ein First-Time-Founder, sein Manko ist ja, dass er einen fairen Track-Record hat. Und dieses Signal, das muss er durch andere sehr starke Signale ersetzen. Das Wichtigste ist auch aus meiner Sicht der Founder-Market-Fit. Also warum ist genau dieses Team besonders gut positioniert, dieses Problem zu lösen? Das kann Branchenwissen sein, technische Tiefe, der Zugang zu Kunden, eine Insight, die andere nicht haben. Und zweitens braucht es heute früher Beweise, nicht zwingend Millionenumsatz, aber klare Indikatoren, Kundengespräche, zahlende Nutzer, schnelle Produktiterationen, starke Customer Retention oder ein sehr konkretes Problem, das den Markt wirklich schmerzt. Und drittens müssen First-Time-Founder auch zeigen, dass sie schnell lernen. Investoren wissen, dass Fehler, sogar viele Fehler auf dem Weg zum Erfolg passieren. Und die Frage ist, erkennt das Team diese Fehler schnell genug und passt es sich auch an? Und ich finde ganz wichtig noch vielleicht als viertes, hat der Founder diese Obsession, hey, ich will auf diesem Thema wirklich erfolgreich sein und hat sich das quasi wie an die Decke geschrieben und schaut jede Nacht darauf, hey, ich werde mit diesem Startup erfolgreich sein wegen dem und dem Grund. Und also diese Founder-Obsession finde ich ganz ein spannendes Thema auch. Mein Take ist, First-Time-Founders sollen nicht einfach versuchen, wie Repeat-Founder zu wirken. Sie haben ja die Erfahrung noch nicht. Sie sollen zeigen, warum ihre fehlende Erfahrung durch Geschwindigkeit, Kundennähe und den einzigartigen Blick auf den Markt mehr als kompensiert wird.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment-Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. Max, neben Burnrate schreibst du auch noch eine Bilanzmeistermacher-Kolumne und die ist gerade erschienen. Was war denn das Thema der letzten Bilanzkolumne?
Ja, im Artikel ging es um die Frage, ob die alte Venture Capital Mathematik noch aufgeht. Also die klassische VC-Formel war lange relativ einfach. Ein Fonds macht viele Wetten. Die meisten Investments liefern wenig oder fallen ganz weg oder aus. Einige entwickeln sich solide, also 1x vielleicht, 1 bis 3x Return. Und ein oder zwei große Gewinner zahlen am Ende den ganzen Fonds zurück. Dieses Modell hat in den Boomjahren sehr gut funktioniert oder zumindest gut ausgesehen. Es gab viel Kapital, steigende Bewertungen, Anschlussrunden und die Hoffnung auf große Exits. Jetzt sieht die Realität etwas anders aus. Also wir haben fast keine Exits. IPOs sind schwierig, wie wir jetzt aktuell auch in den USA sehen. M&A ist zurückhaltend und viele LPs, also Limited Partners, sind die Investoren in den Fonds, sehen zu wenig echte Rückflüsse. Und genau da beginnt das Problem, denn Venture Capital lebt nicht nur von schönen Buchwerten, am Ende muss Geld zurückkommen. Darum rückt eine Kennzahl viel stärker in den Fokus, DPI, also Distributed to Paid In Capital, das misst, wie viel Kapital im Verhältnis zum eingezahlten Geld tatsächlich an die Investoren zurückgeflossen ist. Anders gesagt, nicht was auf dem Papier steht an Werten, an Bewertungen, sondern was wurde wirklich ausgeschüttet. Und der Punkt meiner Kolumne war jetzt, wenn viele Fonds nach 7, 8 oder mehr Jahren zwar gute Bewertungen zeigen, aber wenig Geld zurückgegeben haben, dann wird das nächste Fundraising viel schwieriger. LPs werden kritischer, sie fragen, warum sollen wir Kapital wieder für 10 Jahre oder länger binden, wenn Risiko, Illiquidität und Rendite nicht kongruent sind, also nicht zusammenpassen. Und das ist aus meiner Sicht keine kleine zyklische Delle, to be honest, sondern ein strukturelles Warnsignal. Venture Capital ist zwar nicht tot, aber das Modell wird härter, selektiver und sehr, sehr viel operativer.
Ja, und was ist denn jetzt an dieser VC-Mathematik wirklich kaputt?
Ja, kaputt ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber die Rechnungen sind schon unbequemer geworden. Das spüren wir ja auch bei Koyo im Fundraising. Wenn ein Investor Geld in einen VC-Fonds steckt, bindet er dieses Kapital für sehr lange Zeit, also oft 10 Jahre oder 12 Jahre. Das Geld ist also illiquide, es gibt hohe Ausfallrisiken und der Investor, die Investorin kann nicht einfach morgen verkaufen, wenn sie ihre Meinung ändert und aussteigen möchte. Dafür muss es eigentlich eine sehr hohe Rendite geben. Also ein LP vergleicht VC ja nicht im luftleeren Raum. Er könnte auch Staatsanleihen, Bonds, Aktien, Private Equity, ETFs oder andere Anlageklassen wie Debt, Infrastructure investieren. Venture Capital muss also nicht nur absolut gut aussehen, sondern relativ zum Risiko besser sein als andere Anlageklassen. Und ja, im Artikel zitiere ich eine Rechnung des Investors Nikolai Rasmussen. Er sagt sinngemäß, wenn man risikofreien Zins, einen Aktienmarktrisikoprämie, eine VC-Risikoprämie, die vergisst man häufig, und eine sogenannte Illiquiditätsprämie zusammenrechnet, aufsummiert, müsste VC eigentlich Renditen von etwa 20-23% pro Jahr liefern, damit sich das Risiko wirklich lohnt. Ja, viele Fonds schaffen das aber nicht. sie sehen zwar auf dem Papier gut aus, ein Fonds kann mit einem Multiple von 2,5 oder 3-mal attraktiv wirken, aber wenn die Rückflüsse sehr spät kommen, also nicht sofort fließen, sondern eben am Ende der Fondslaufzeit, ist die jährliche Rendite, also die Netto-IRR, deutlich weniger beeindruckend. Und genau hier liegt das Problem. Die Branche hat sich lange stark auf Bewertungen und theoretische Multiples gestützt, aber LPs können mit Papierbewertungen keine eigenen Verpflichtungen bedienen. Sie brauchen Ausschüttungen. Und deshalb eben dieser wichtige Satz, DPI ist der neue IRR. Nicht, weil IRR unwichtig ist, sondern weil reale Rückflüsse wieder wichtiger geworden sind als Bewertungsfortschreibungen.
Ja, das klingt nach einem relativ großen Wandel, der da gerade stattfindet bei den LPs oder beim Denken der LPs. Was bedeutet das denn konkret für die Fondsmanager?
Ja, für die Fondsmanager bedeutet es vor allem, die Zeit des reinen Kapitalverteilens wird schwieriger. In den Boomjahren konnte ein Fonds in viele Startups investieren, kleine Anteile nehmen, bei guten Runden mitlaufen und darauf hoffen, dass der Markt die Bewertungen weiter nach oben trägt. Jetzt, wenn überall Liquidität vorhanden ist, wie wir das gesehen haben 2019, dann funktioniert dieses Modell erstaunlich lange, aber in einem Markt mit wenigen Exits und weniger Anschlussfinanzierungen wird diese Passivität zur Schwäche. Dann reicht eben es nicht mehr, einfach auf dem Cap-Table zu stehen und auf den nächsten Lead-Investor oder den nächsten Bewertungsaufschlag zu warten. Fonds müssen ergo stärker zeigen, welchen echten Mehrwert sie bringen. Können sie Unternehmen operativ helfen? Können sie zum Beispiel Türen zu Kundinnen und Kunden öffnen? Können sie beim Hiring unterstützen? Können sie auch die Governance der Firmen verbessern? Oder können sie in schwierigen Phasen strategisch führen und so weiter und so fort? Und sie müssten auch gegenüber ihren LPs differenziert argumentieren. Oder früher konnte man vielleicht sagen, schaut euch die Bewertungen an, das Portfolio entwickelt sich fantastisch. Heute fragen LPs, ja, was wurde jetzt realisiert? Was wurde ausgeschüttet? Welche Exit gibt es? Und so weiter und so fort. Das ist schon eine andere Perspektive. Und das verändert, glaube ich, die ganze Branche. Die besten Fonds werden weiterhin Geld einsammeln. Das ist unbestritten. Also große Plattformfonds mit einer starken Brand. Und auf der anderen Seite, kleine spezialisierte Manager mit einer klaren Nische können weiterhin attraktiv sein, aber die breite Mitte, die wird unter Druck kommen.
Ja, das schreibst du ganz provokant im Artikel, dass die Mitte des VC-Markts, die wird ausgedünnt. Wie meinst du das genau?
Ja, ich glaube, der Markt spaltet sich sehr stark auf. Ganz oben gibt es die großen Plattformfonds, die haben, wie gesagt, eine super Brand, die kommen zu super Leuten, die haben Zugang zu einem internationalen Netzwerk. Und solche Fonds bekommen auch in schwierigen Märkten Kapital, weil LPs ihnen zutrauen, durch Zyklen hindurch gute Deals zu finden und Unternehmen zu begleiten. Also ich spreche hier von den ganz großen Investoren, VCs, wie Sequoia, Andreessen Horowitz oder Balderton in UK, in Deutschland zum Beispiel Cherry Ventures. Das sind plus natürlich viele mehr. Also es sind die Champions League, die großen, die werden auch weiterhin gute Deals finden und LPs werden dort investieren. Und dann gibt es auf der anderen Seite kleine Fonds, die können ebenfalls überzeugen, wenn sie eine klare Nische bedienen, zum Beispiel eine bestimmte Technologie, eine Branche, einen geografischen Markt oder wenn zum Beispiel die GPs einen sehr guten persönlichen Track Record haben. Deshalb sieht man auch immer wieder Single GP Funds, wo eine Person aus einem großen Fonds aussteigt und sagt, ich mache es einfach selber, ich habe guten Zugang, ich habe Erfahrung. Und ich kann ein Thema sehr, sehr gut. Und dort sehen wir auch relativ viel Potenzial. Ja, Frage an dich zurück. Weshalb wird es dann für die Mitte wirklich schwierig? Was denkst du?
Ja, ich meine, schwierig in der Mitte, da könnte es sein, weil Fonds, die sind nicht groß genug, um echte Plattformvorteile aufzubauen oder sie aufgebaut haben in der Vergangenheit. Sie sind eben nicht spezialisiert genug, um sich klar zu differenzieren und dann wird ihnen den Rang vom spezifischen Deep Tech oder vom spezifischen Defense Tech abgelaufen. Und der klassische mittelgroße Fonds, der breit investiert, viele Minderheitspositionen hält und auf einen großen Ausreißer wartet, der muss sich neu beweisen, eben mit DPI und nicht einfach mit Buchgewinnen. Und weil eben die LPs heute viel härter fragen und auch für eine viel größere Selektion haben, warum soll ich in genau diesen Fonds investieren? Was ist seine wiederholbare Stärke? Und wo ist der Zugang, den er hat, den andere nicht haben? Und was ist der operative Mehrwert für die Startups? Und vor allem, where is DPI? Also wo sind die Rückflüsse? Wenn diese Antworten fehlen, dann wird es einfach schwierig, einen Nachfolgefonds aufzulegen. Dann entstehen diese sogenannten Zombie-Fonds, das haben wir auch schon mal thematisiert. Diese Fonds, die existieren zwar noch bis ans Ende der Laufzeit der Fonds, bis sie liquidiert sind. Also die Marke existiert noch, das Portfolio wird verwaltet, aber es gibt keine neuen Investments mehr oder kaum neue Investments. Vielleicht schaffen sie mal noch ein SPV zu machen oder so. Und die Wahrscheinlichkeit auf einen nächsten Fonds ist sehr, sehr gering bis fast gleich null. Und das passiert oft sehr leise, auch von frühermals lauten Namen. Es schreibt ja niemand eine Medienmitteilung mit dem Titel: Hey, wir haben es nicht geschafft, einen neuen Fonds zu raisen. Jetzt machen wir halt einfach weniger bis keine Deals mehr, keine Follow-ons mehr, wir haben keine Partner mehr. Und irgendwann mal ist der Fonds halt einfach nur noch ein Verwalter von alter Hoffnung. Und was ist denn die Konsequenz für die VC-Branche insgesamt bei diesem Phänomen oder dieser Bereinigung?
Ja, du sagst es richtig, es ist eine Bereinigung. Also ich meine, es ist, glaube ich, positiv, aber es ist vielleicht ein bisschen unbequem. Es bedeutet weniger Kapital für mittelmäßige Fonds. Es bedeutet sicher härtere Fragen von LPs. Es ist mehr Druck auf Bewertungen und auch eine deutlich stärkere Konsolidierung in der Branche. Viele Fonds werden verschwinden, andere werden fusionieren, wieder andere werden nur noch ihre alten Portfolios verwalten. Aber langfristig ist das gesund, denn in den Boomjahren wurde sehr viel Kapital sehr schnell verteilt und nicht jeder Fonds hatte eine Existenzberechtigung. Nicht jede Bewertung war realistisch, nicht jedes Startup hätte so viel Geld bekommen sollen. Und jetzt kehrt diese Disziplin zurück. Also Fonds müssen zeigen, dass sie nicht nur in guten Zeiten gut aussehen, sondern auch in schwierigen Märkten Werte realisieren können. Sie müssen konzentriert investieren, mehr Ownership nehmen, stärker mitgestalten und früher über Liquidity nachdenken. Ja, und LPs werden genauer auswählen, das passiert ja schon jetzt. Sie werden nicht nur in die Story investieren, in die Brands oder auf die Papierperformance schauen, sondern stärker auf echte Ausschüttungen und bewiesene Fähigkeit zur Wertrealisierung. Für mich ist deshalb die zentrale These, das klassische VC-Modell ist nicht tot, aber es wird selektiver, die besten VCs werden weiter Kapital bekommen, viele andere werden es schwer haben und für die Branche ist das unbequem, aber für die Investoren wahrscheinlich überfällig. Unser Partner Omnium bringt über seine Plattform Investorinnen und Investoren mit aufstrebenden Schweizer Startups zusammen. Und eines dieser Startups ist PimPay. PimPay will den Schweizer Zahlungsverkehr neu denken mit einer lokalen Payment-Lösung, null Transaktionsgebühren für Händler und einem Modell, das nicht nur das Bezahlen günstiger machen soll, sondern auch Loyalty, Angebot und Kundenbindung integriert. Gerade in einem Markt, in dem Karten, Wallets und Twint längst zum Alltag gehören, ist das eine ambitionierte Ansage, würde ich sagen. PimPay will nicht einfach ein weiteres Payment-Tool sein, sondern eine Alternative zur bestehenden Gebührenlogik schaffen, mit dem Ziel, mehr Wert bei lokalen Händlern und Konsumenten zu belasten. Dazu begrüßen wir heute André Renfer, Mitgründer von PimPay. André bringt langjährige Erfahrung aus Banking, Operations, Compliance und Unternehmertum mit und verantwortet bei PimPay unter anderem den operativen Aufbau und die regulatorische Umsetzung. André, schön, bist du heute bei uns.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, starten wir doch gleich mit den Fragen, André. PimPay sagt, Payments sind in der Schweiz zu einer unsichtbaren Steuer geworden. Wie meint ihr das und wo tut diese Steuer den Händlern denn am meisten weh? Beziehungsweise warum wurde das Problem bisher so wenig hinterfragt?
Stell dir vor, du bist Bäcker. Du verkaufst jeden Tag Gipfeli, Brot, Kaffee. Deine Marge ist knapp, das ist im Handel normal. Und dann akzeptierst du eine Kartenzahlung und verlierst davon je nach Zahlungsart und Anbieter 1-2,5% an Banken, Acquirer, Schemes und technische Dienstleister. Das klingt im ersten Moment nach wenig, aber bei tiefen Margen kann das ein erheblicher Teil des Gewinnes ausmachen. Still, unsichtbar, jeden Tag, jeden Monat. Und genau deshalb nennen wir es eine unsichtbare Steuer. Und sie trifft am härtesten genau die Händler, die am wenigsten Spielraum haben. Den Coiffeur, den Bäcker, den Blumenladen, das kleine Restaurant die Ecke, den lokalen Shop. Große Händler verhandeln Sonderkonditionen, kleine Händler zahlen den Systempreis. Bisher hat das kaum jemand hinterfragt, weil praktisch alle Anbieter auf diesem Gebührenmodell aufgebaut sind. PinPay bricht genau dieses Modell. Genau wie die Flatrates-Abo der Telekom-Branche vor circa 10 bis 15 Jahren die volumen- und zeitbasierten Abrechnungen abgelöst haben.
Ja, und ihr verspricht eben null Transaktionsgebühren für Händler und stattdessen das Abo-Modell, wie du gesagt hast. Wie kann dieses Modell wirtschaftlich denn funktionieren, wo klassische Anbieter eben ja pro Transaktion sehr gut verdienen?
Hier geht es klar um Größenvorteile. Unser Modell ist bewusst auf Skalierung ausgelegt. Die volle Profitabilität entsteht mit wachsender Händlerbasis über die nächsten Jahre. Wichtig sind für uns drei Punkte. Erstens, die notwendige Mindestgröße ist erreicht. Wir sprechen nicht davon, den ganzen Markt zu gewinnen. Weniger als 25% unseres adressierbaren Marktes reichen aus. Während Twint im aktuellen Markt eine sehr hohe Durchdringung von bereits über 80% erreicht hat. Zweitens, unsere Operation Model ist äußerst schlank. Die Kosten pro Transaktion liegen deutlich unterhalb dem klassischen Kartenmodell, weil wir zentrale Kostentreiber wie Scheme Fees, Infrastruktur pro Transaktion und so weiter vermeiden. Drittens, wir haben zusätzliche Ertragsquelle neben dem monatlichen Abo. Lokale Marketingkampagnen, Loyalty-Funktionen und einen Anteil an freiwilligen Aufrunden. Deshalb kann ein Modell mit null Transaktionsgebühren für Händler wirtschaftlich funktionieren.
Ja, ihr wollt ja Acquirer, Issuer, Schemes und Prozessoren teilweise umgehen. Was ist daran technologisch und auch regulatorisch der Challenge?
Ich glaube, der Schlüsselpunkt ist, PinPay ist kein klassisches Kartensystem. Wir bauen ein geschlossenes Payment-System mit einem pre-funded Wallet. Der Konsument lädt Geld auf. Dieses Geld liegt auf einem Omnibus-Konto bei der Caisse d'Epargne Riviera. Von dort zahlen wir die Händler täglich aus. Damit eliminieren wir zentrale Kostentreiber des klassischen Kartenmodells. Keine klassischen Acquirer, keine Schemes-Fees, keine klassischen Karteninfrastruktur pro Transaktion. Und sobald Open Banking und Sofortzahlung in der Schweiz wie in Europa vollständig und kostenlos verfügbar sein wird, werden wir unser System daran anbinden und noch komfortabler werden, ohne zusätzliche Kosten. Regulatorisch ist wichtig, wir sind kein Bankmodell. Die Partnerbank hat die Banklizenz. PinPay selbst ist SRO angeschlossen und erfüllt die relevanten Geldwäschereianforderungen für das Modell selbstständig. Gleichzeitig bauen wir das Setup bewusst nicht bankabhängig auf. Weitere Bankpartner sind für die Expansion von Anfang an bereits Teil der Gespräche und auch mit unserer Partnerbank abgesprochen. Technologisch ist die größte Challenge nicht die Transaktion selbst. Das können wir heute effizient abwickeln. Die Challenge ist Akzeptanz am Point of Sale, also an der Kasse selbst. Deshalb starten wir mit dem QR-Code, weil das funktioniert, international verstanden wird und keine neue Hardware beim Händler verlangt. Tap-to-Pay ist für uns ein zusätzlicher Beschleuniger. Beim Thema NFC beobachten wir deshalb auch ganz genau die Weko-Entwicklung. Sobald der Markt aufgeht, können wir auf jeden Fall schneller reagieren als die klassischen Anbieter.
Ja, viele Schweizerinnen und Schweizer nutzen ja heute fast reflexartig Twint. Jetzt, warum sollte ein Konsument seine Payment-Gewohnheit ändern und zusätzliche PinPay verwenden?
Wir bekämpfen Twint nicht frontal, das wäre, glaube ich, auch komplett falsch. Twint ist stark, Twint ist etabliert, Twint hat in der Schweiz eine enorme Nutzerbasis. Aber Twint hat ein strukturelles Problem. Das Modell ist nicht für kleine Händler optimiert. Peer-to-Peer-Zahlungen zwischen Privatpersonen sind gratis. Große Händler haben starke Verhandlungsmacht und zahlen deutlich andere Konditionen als KMUs. Die ganz Großen sogar kostenlos. Der Preisdruck liegt deshalb vor allem beim kleinen und mittleren Händler, der die Party und indirekt auch die großen Player finanziert. Genau dort setzen wir an. Für den Konsumenten stellen wir die Frage nicht als Wechselfrage. Wir sagen nicht, hört auf, Twint zu nutzen. Wir sagen, schau, das bekommst du zurück, wenn du lokal mit PinPay bezahlst. Bei PinPay bekommst du Rewards bei deinem Lieblingshändler, du unterstützt direkten lokalen Handel, du wirst Teil eines lokalen Ökosystems. Und der Händler spart Gebühren, die Heuke aus seiner Marge verschwinden. Das ist eine andere emotionale und wirtschaftliche Logik. Twint ist Payment. PinPay ist Payment plus lokale Nutzen.
Spannend. Ja, der Merchant ist bei euch ja auch Akquisitionskanal. Also Händler sollen ihre Kundinnen und Kunden zu PinPay bringen. Jetzt, wie überzeugt man einen Bäcker, einen Coiffeur, einen lokalen Shop, konkret aktiv Werbung für ein neues System zu machen?
Eine ehrliche Antwort, wir bitten den Händler gar nicht groß darum, Werbung zu machen. Das ist nicht unser Modell. Wir geben ihm zuerst einen unmittelbaren wirtschaftlichen Grund, PinPay zu nutzen. Er spart Transaktionsgebühren ab dem ersten Monat. Zusätzlich bekommt er ein Loyalty- und ein Marketing-Tool, das kleinere Händler in dieser Form heute praktisch nicht haben. Dann stellen wir einen QR-Code auf den Tresen und mehr braucht es am Anfang eigentlich nicht. Und wir sehen bereits jetzt in der Praxis, im aktuellen Friends and Family Stadium bringt uns jeder neue Händler im Schnitt rund 8 Konsumenten, ohne bezahltes Consumer Marketing. Das ist entscheidend für unseren Case in der Zukunft. Die Händler machen das nicht, weil wir sie darum bitten oder wir ihnen Geld geben. Sie machen es, weil es für sie wirtschaftlich Sinn gibt. Und genau deshalb ist dieser Merchant Lead Acquisition Loop so stark.
Ja, ihr positioniert PinPay ja nicht nur als Payment-App, sondern eben auch als Marketing- und Loyalty-Plattform. Ist Payment am Ende nur der Einstiegspunkt in das größere Händler-Ökosystem?
Ja, Payment ist der Einstiegspunkt und genau das ist auch unsere Strategie. Sobald ein Händler bei uns geonboardet ist, haben wir etwas, was kein anderes Geschäft heute kaum nutzen kann. Echte Transaktionsdaten, wer kauft was, wo, wann, bei welchem Händler. Daraus entsteht ein lokales CRM, das nicht auf Werbung, sondern auf echten Käuferdaten basiert. Für den Händler bedeutet das bessere Kundenbindung, gezieltere Angebote, lokale Kampagnen, messbarer Wiederverkauf. Für den Konsumenten entsteht ein regionaler, eine Art Super-App, Zahlen, Punkte sammeln, lokale Angebote entdecken, Händler, Sportclubs unterstützen, später vielleicht Events, Mobilität oder weitere lokale Services integriert direkt in PinPay. Wir starten mit PinPay, weil Payment der häufigste Kontaktpunkt zwischen Händler und Kunde ist. Aber das Ziel ist größer. Es ist wirklich ein digitales Betriebssystem für den lokalen Handel.
Ja, spannend. Und ihr habt schon über 150 Händler vor dem Launch und mehrere hundert Konsumenten. Welche Traction ist denn für euch wirklich entscheidend? Sind es die Anzahl Händler, das Transaktionsvolumen, die Wiederkaufrate oder ist es etwas ganz anderes?
Am Anfang schaut jeder praktisch auf die Anzahl Händler. Ich glaube, das ist für uns auch eine der wichtigen Kennzahlen. Das ist auch verständlich, aber das ist nicht das Wichtigste und nicht die wichtigste Zahl für uns. Die entscheidenden Faktoren für uns sind aktuell, wie viele aktive Kassen gibt es wirklich? Das Transaktionsvolumen pro Kasse, Wiederkaufsrate und Konsumentenaktivierung pro Händler. Also wie schnell kann er so einen Händler aktivieren? Und warum? Weil ein Händler auf der Liste ist noch kein funktionierendes Modell. Also wir können relativ schnell mit dem Freemium-Modell die Händler onboarden, aber wenn der keine Transaktionen generiert, dann ist das eigentlich für uns nicht wirklich ein Proof. Also wir brauchen echte Transaktionen, die zeigen, dass PinPay im Alltag funktioniert. Unser Break-Even-Modell basiert auf aktiven Kassen. Entscheidend ist, wie viele Transaktionen eine aktive Kasse pro Monat abwickelt. Die zweite Zahl, die für uns zentral ist, jeder Händler bringt uns aktuell im Schnitt, wie gesagt, rund 8 Konsumenten ohne Marketing. Das zeigt auch, dass das Marketing und der Akquisition von Endkunden funktioniert. Investoren sollen nicht nur glauben, dass wir Händler onboarden können, sie sollen auch sehen, dass aus Händlern Transaktionen, aus Transaktionen Wiederkäufer und so organisches Konsumentenwachstum entsteht.
Ich habe gelernt, dass ihr in der Romandie startet und ihr wollt dann national skalieren. Jetzt, was sind so die wichtigsten KPIs, die erfüllt werden müssen, damit ihr sagt, so jetzt haben wir den Proof of Concept, jetzt können wir die ganze Schweiz angehen?
Wie gesagt, für uns geht es nicht darum, am Anfang möglichst viele Händlerlogos einzusammeln. Wir wollen beweisen, dass unser Modell lokal replizierbar ist. Dafür schauen wir auf vier Dinge. Erstens die Aktivierungsrate, wie gesagt. Wie viele Händler sind nach einigen Wochen wirklich aktiv? Zweitens Transaktionsdichte. Entsteht in einem Quartier, in einer Region genügend Nutzung, damit PinPay sichtbar und relevant wird? Und drittens Consumer Repeat. Bezahlt ein Kunde mehrmals quasi mit seiner PinPay Wallet? So beginnt eigentlich Gewohnheit für den Nutzer zu entstehen. Viertens auch die ganze organische Akquisition. Wie viele neue Konsumenten bringt ein aktiver Händler, ohne dass wir ihn quasi finanziell bezahlen müssen? Wenn wir in der Romandie sehen, dass diese vier Werte funktionieren, dann haben wir nicht nur Traction, dann haben wir eigentlich ein komplettes Playbook. Und dieses Playbook können wir anschließend Stadt für Stadt, Region für Region in die ganze Schweiz ausrollen.
Und Payments sind ja ein Markt mit starken Netzwerkeffekten, du hast es erwähnt. Was ist euer Plan, um das klassische Huhn-Ei-Problem zu knacken? Händler brauchen die Konsumenten brauchen aber immer mehr Händler, um dieses Wheel, von dem du gesprochen hast, zum Laufen zu bringen.
Aber wir sind überzeugt, das klassische Henne-Ei-Problem entsteht, wenn man gleichzeitig Konsumenten und Händler teuer einkaufen muss. Wir gehen anders vor. Wir starten beim Händler, weil der Händler hat den starken wirtschaftlichen Schmerz. Er spart sofort Gebühren, er bekommt ein Loyalty-Tool. Er hat einen direkten Grund, PinPay zu akzeptieren. Dann kommt der Konsument an die Kasse, scannt den QR-Code, zahlt mit Rewards und hat einen Grund, wiederzukommen. Das sehen wir jetzt bereits in den Tests, die wir jetzt in der Romandie machen. Da bringt uns, wie gesagt, jeder Händler rund schon jetzt 8 Konsumenten. Zusätzlich bauen wir aber nicht national breit, sondern sehr lokal. Erst schaffen wir hier die Dichte in der Region, genug Händler, genug Touchpoints, genug Wiederholung. Dann aktivieren wir die Konsumenten genau in der Region. Das ist dann auch kein Gießkannenprinzip, das ist eigentlich ein kontrollierter Netzwerkeffektaufbau. Lokal starten, Dichte kreieren und dann Playbook replizieren in die anderen Regionen.
Ja, ihr seid ja über Omnium in einer Finanzierungsrunde und peilt langfristig sehr ambitionierte Zahlen an. Etwa 72 Millionen Schweizer Franken Umsatz und 43 Millionen Schweizer Franken EBITDA im Jahr 7. Was müssen Investorinnen und Investoren jetzt glauben, damit diese Story aufgeht? Und was ist das größte Risiko auf dem Weg dorthin?
Investoren müssen im Kern an 3 Dinge glauben. Erstens, dass wir in der Lage sind, einige tausend zahlende Händler in der Schweiz zu akquirieren. Das ist ein realistisches Ziel. Das ist zwar ehrgeizig, aber nicht unrealistisch. Dies entspricht, aber wie gesagt, weniger als 25% unseres potenziellen Schweizer Handelssegments. Das Problem ist real, denn kleine Händler haben heute strukturell schlechtere Zahlungsbedingungen als große Akteure. Zweitens, Twint kann nicht einfach unser Modell kopieren, ohne seine eigenen Ertragsmodelle anzugreifen. Twint ist extrem stark im Markt, aber genau deshalb auch an seine bestehenden Preis- und Bankmodelle gebunden und ein Stück weit gefangen. Peer-to-Peer ist gratis, größere Händler haben Verhandlungsmacht. Wir haben da Galaxus vor 1-2 Jahren gesehen. Und der wirtschaftliche Druck liegt am Ende beim KMU-Segment. PinPay ist von Grund auf anders gebaut, Closed Loop, Pre-Funded, Merchant First und ohne Scheme-Kosten pro Transaktion. Drittens, die Schweiz ist nicht das Endziel. Die Schweiz ist der Beweis. Wenn wir in einem anspruchsvollen, Twint-dominierten Markt zeigen, dass kleine Händler auf günstigere lokale Payment- und Loyalty-Systeme wechseln, dann ist das ein sehr starkes Signal für andere europäische Märkte. Ich war gerade am letzten Wochenende in Frankreich, da gibt es tatsächlich noch Scheckzahlungen. Also man kann sich das vorstellen, da gibt es einen echten Bedarf an digitalen Zahlungssystemen. Frankreich ist natürlich der logische erste Schritt aus der Romandie. Wir starten aus der Romandie. Sie sprechen die identische Sprache, Händlerstruktur ist ähnlich und der Pain vergleichbar. Danach Deutschland, Italien, Spanien. Das sind Märkte mit Millionen lokaler Händler und denselben ungelösten Problem. Payment ist teuer, Loyalty ist fragmentiert, kleine Händler haben keine echte digitale Kundenschnittstelle. Aber das größte Risiko ist nicht die Idee, Das größte Risiko für uns ist die Umsetzungsgeschwindigkeit. Können wir den Schweizer Proof sauber liefern, lokale Dichte aufbauen und danach schnell genug skalieren, bevor ein kapitalstarker Anbieter dieselbe Lücke erkennt und angreift? Gut, die Schweiz ist da ein bisschen geschützt, weil die großen kapitalstarken Anbieter nicht gerade die Schweiz anbieten oder angreifen. Aber ich denke, das ist unser Punkt. Und deshalb fokussieren wir uns jetzt nicht auf die maximale Breite, sondern auf eben diese Dichte zu generieren, saubere Unit Economics zu replizieren und einen sauberen Rollout replizierbar zu machen. Ich glaube, der internationale Markt, das ist die Option für die Investoren. Der Schweizer Proof, das ist jetzt unsere Pflicht, als PinPay zu zeigen, dass es funktioniert.
Wunderbar. Vielen Dank, André, für dieses Gespräch und alles Gute beim weiteren Aufbau von PinPay.
Danke, Max. Danke, Gui. Es hat Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen Restabend.
So, kommen wir zu den Transaktionen der Woche. Und hier ist auch wieder einiges gegangen, damit wir einen schönen Abschluss haben für die kurze Sommerpause von Burnrate.
Ja, Prim AI ist ein KI-Infrastruktur-Startup aus Lugano und raised laut Medienberichten aktuell eine Series A-Finanzierung über 100 Millionen. Ja, die Runde wurde gar nicht so richtig diskutiert, überraschenderweise, weil es ist schon ein Hammer eigentlich. Also sie wurde auch nicht groß erkannt im Ökosystem. Die angestrebte Bewertung soll bei mindestens 500 Millionen Dollar liegen und die Runde soll voraussichtlich im dritten Quartal 26 abgeschlossen werden. Ja, wichtig ist sicherlich die Einordnung. Das ist, wie gesagt, noch keine gemeldete abgeschlossene Runde, unserer Meinung nach, sondern ein laufender Fundraise. Wenn die Runde zu diesen Konditionen zustande kommt, wäre es aber eine der größten Schweizer KI-Transaktionen des Jahres.
Ja, und mega spannend. Und dementsprechend haben sie, wie sie auch für unsere Burnrate-Schlussfolge aufgenommen, Prem AI, sie bauen eine Plattform, mit der Unternehmen KI-Modelle und KI-Agenten auf ihrer eigenen Infrastruktur betreiben können. Also nicht über externe APIs von OpenAI, Anthropic oder einem anderen Drittanbieter. Und das Produkt, das heißt Fluso und wird als verschlüsselter KI-Workspace positioniert, der Agenten und Automatisierungen innerhalb der Infrastruktur des Kunden ausführt. Das kann eine Private Cloud, eine Virtual Private Cloud oder sogar eine vollständige Air-Gapped On-Premise-Umgebung sein, gemäß dem Unternehmen. Der Kern ist, sensible Daten sollten nicht das Unternehmen verlassen.
Ja, die Zielkunden sind Organisationen mit sehr hohen Anforderungen an Datenschutz, Kontrolle und Vertraulichkeit, also insbesondere Hedgefonds, Kanzleien, Finanzdienstleister, Compliance-Teams und andere regulierte Unternehmen. Für diese Kunden ist KI nicht nur eine Produktivitätsfrage, sondern auch eine Governance-Frage, also Trading-Strategien zum Beispiel, juristische Dokumente, Kundendaten oder auch interne Wissensbestände können nicht einfach in fremde Cloud-Modelle fließen. Das ist bekannt und genau hier setzt Prem an. KI soll nutzbar werden, ohne dass die Organisation ihre Datenhoheit aufgibt.
Ja, und spannend ist auch, wenn wir kurz ein bisschen zurückschauen in die Fundraising-History. Prem hat im 2024 eine Seed-Runde über 14 Millionen US-Dollar aufgenommen. Dabei waren David Maisel, das ist der Gründungschairman von Marvel Studios, ein großer Name, den sicherlich alle kennen. Und dann war auch Fan Zhang dabei, das ist einer der Co-Founder von Sequoia Capital China, also Hongshan. Also prominente Namen haben da mitgemacht. Die Runde, die wurde dann ergänzt mit einer Bridge über 6,1 Millionen und da wurde auch die Bewertung bekannt gegeben. Das waren rund 200 Millionen US-Dollar bereits damals. Und wenn jetzt Prem 100 Millionen zu einer Bewertung von über 500 aufnimmt, dann wäre das ja eine tolle Steigerung gegenüber der Bridge und natürlich der Seed-Runde und doch eine der großen Series A's, die wir hier in der Schweiz ja, dieses Jahr auf dem Programm haben.
Ja, der eigentliche Investment Case, wir haben uns das noch angeschaut vor der Sendung, ist die These vom Ende der gemieteten Enterprise Intelligence. Also viele Unternehmen nutzen ja heute KI über API-Zugänge zu großen Modellanbietern. Das ist schnell und bequem, wie wir wissen, aber jeder API-Call bedeutet potenziell auch Datenabfluss. Es bedeutet externe Abhängigkeit und auch rechtliche Unsicherheit, end of the day. Und Prem setzt auf die Gegenposition. Unternehmen mit sensiblen Daten wollen KI nicht mieten, sondern kontrollieren, auditieren und auf eigener Infrastruktur betreiben. Damit liegt Prem im größeren Trend rund um Sovereign KI, Private AI und Enterprise AI Governance. In unseren Augen sind das alles wichtige Zukunftsthemen.
Ja, und technologisch geht es nicht nur um das Self-Hosting von den Modellen. Prem will den gesamten Stack liefern, also vom Modellbetrieb und Inference über Agenten bis hin zur Anwendungsebene. Das ist wichtig, weil viele self-hosted KI-Angebote eben eher Toolkits sind, die Unternehmen selbst zusammensetzen müssen. Prem versucht daraus ein fertiges Produkt zu machen und Fluso soll auf open-weighted Modellen laufen, Workflows automatisieren und sich in bestehende Enterprise-Prozesse einfügen können. Also die Wette hier ist, Sicherheit allein reicht nicht. Eine private KI-Plattform muss auch so einfach nutzbar sein, dass Teams sie tatsächlich im Alltag verwenden können.
Ja, die 100 Millionen sollen vor allem in Teamaufbau und Produktentwicklung fließen. Strategisch geht es hier darum, Prem von einer KI-Infrastruktur und Developer-Plattform zu einem breiteren Enterprise-KI-Anbieter für regulierte und datenintensive Branchen zu entwickeln. Das ist doch eine Ansage. Die Konkurrenz ist allerdings sehr stark, muss man auch erwähnen. Neben großen Cloud- und Datenplattformen wie Databricks entstehen viele Self-Hosted- und Private-KI-Lösungen und auch europäische Anbieter wie Mistral oder Aleph Alpha adressieren Teile des Sovereign KI-Marktes. Also Prems Chance liegt darin, unserer Meinung nach, den Markt nicht nur über Modelle zu spielen, sondern über eine nutzbare, sichere Anwendungsschicht für Unternehmen, die ihre Daten nicht aus der Hand geben wollen.
Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was da geschieht. Kommen wir jetzt aber zur zweiten Transaktion. Mammoth Therapeutics, ein Biotech-Unternehmen aus Schlieren, wird von der französischen Pharmafirma Ipsen übernommen. Die Dealstruktur sieht eine Zahlung von 200 Millionen beim Closing vor, plus eine erfolgsabhängige Meilensteinzahlung, die den Transaktionswert auf mehr als 700 Millionen Euro steigen lassen kann. Der Abschluss, der wird fürs dritte Quartal erwartet. Im Zentrum der Übernahme steht Potravitug, ein monoklonaler Antikörper gegen das Polyomavirus. Dieses Virus kann bei Nierentransplantationspatienten eine schwere Komplikation auslösen. Das ist klinisch sehr relevant, weil sie die Funktion des transplantierten Organs gefährdet und im schlimmsten Fall zu einem Transplantatverlust führen kann. Potravitug, das ist ein bisschen ein Zungenbrecher, der blockiert die Anlagerung und den Eintritt des Virus in Wirtszellen und soll die weitere Virusvermehrung verhindern. Die Zielgruppe sind zunächst Nierentransplantationspatienten und Patientinnen, bei denen eine PK-Polyomavirus-Infektion ein hohes medizinisches Risiko darstellt. Aus kommerzieller Sicht richtet sich ein mögliches Produkt später an Transplantationszentren, Nephrologen und spezialisierte Kliniken. Das Medikament hat einen Fast-Track-Designation der FDA erhalten und in der EU den Orphan-Drug-Status bekommen. Beides unterstreicht, dass es sich um eine Indikation handelt mit einem hohen, unabgedeckten medizinischen Bedarf.
Ja, interessant ist hier aus zwei Gründen. Erstens übernimmt Ipsen gezielt ein einzelnes klinisches Lead-Asset mit Phase-2-Daten und klarer Rare-Disease-Logik. Laut Ipsen unterstützt die Gesamtheit der Daten aus der Safe-Kidney-2-Studie den Start einer pivotalen Phase-2-3-Studie noch in diesem Jahr. Und zweitens ist die Struktur interessant. Alles, was nicht zu Potravitug gehört, wird vorher in eine neue Gesellschaft namens Memorizes Bio ausgegliedert und bleibt bei den bisherigen Memo-Aktionären.
Ja, für Ipsen ist Memo ein weiterer Baustein in einer aktiven M&A-Strategie rund um seltene Erkrankungen, Onkologie und Spezialindikationen. Und für das Schweizer Biotech-Ökosystem ist es ein weiterer, starker, schlierender Exit. Investoren wie Iosys Capital, Kurma Partners, Pureos Bioventures, Swisscanto und einige weitere erhalten hier einen klaren Exit-Pfad, während über Memorizes Bio ein Teil der Tech-Plattform im Ökosystem weitergeführt werden kann. Strategisch zeigt er dir, dass Big Pharma bereit ist, für klinisch validierte, differenzierte Assets in kleinen, aber hochrelevanten Patientengruppen doch substanzielle Upfront-Payments zu machen und dann ja doch enorme Meilensteine Pakete zu bezahlen.
Kommen wir zur letzten Transaktion. Talentir, spannender Name, ziemlich nachher bei Palantir. Das gibt vielleicht auch noch ein Brand-Infringement, mal schauen. Aber Talentir ist ein österreichisch-schweizerisches B2B-Fintech und hat jetzt eine Seed-Runde über 4 Millionen Euro abgeschlossen. Die Runde wurde von Redstone VC angeführt mit Beteiligung von Innovia Capital, Shapers, Tenity und einigen weiteren Investoren. Das Unternehmen ist in der Schweiz reguliert und hat dort auch sein AML- und Compliance-Team aufgebaut.
Ja, Talentir baut eine KI-native Payout-Infrastruktur für Unternehmen, die weltweit viele Empfänger auszahlen müssen, etwa Freelancer, Creators, externe Teams oder Partner. Die Plattform übernimmt den gesamten Auszahlungsprozess, Datenaufbereitung, Compliance, Steuerlogik, Empfänger-Onboarding und auch die Auszahlung. Zusätzlich nutzt Talentir Stablecoin-basiertes Settlement, um internationale Auszahlungen schneller und günstiger abzuwickeln.
Die ersten Use Cases kommen vor allem aus der Creator-, Musik- und Plattformökonomie. Dort müssen einzelne Umsätze oft auf viele Empfänger in verschiedenen Ländern, Währungen und regulatorischen Umfeldern verteilt werden. Talentir verarbeitet nach eigenen Angaben bereits heute mit einem sechsköpfigen Team Auszahlungen im siebenstelligen Bereich pro Tag und peilt als nächstes ein jährliches Auszahlungsvolumen von 100 Millionen Euro an.
Ja, spannend finde ich, dass Talentir nicht nur Zahlungsabwicklungen anbietet, sondern regulatorische Verantwortung übernimmt. Als eine Art Merchant of Record auf der Auszahlungsseite kümmert sich Talentir um Compliance, Steuerbehandlung und Empfänger-Onboarding, während die Kunden ihre Marke und Empfänger Beziehung behalten. Damit adressiert das Unternehmen ein Problem, das viele internationale Plattformen kennen. Geld einzunehmen ist heute manchmal doch schon fast einfacher, sauber und schnell und regelkonformer als auszuzahlen.
Das Kapital soll in den Ausbau der KI-nativen Payout-Plattform, die Weiterentwicklung der Merchant of Record-Infrastruktur und die internationale Expansion fließen. Langfristig will Talentir zur globalen Standardlösung für Money-Out-Prozesse werden. Strategisch ist das ein spannender Infrastruktur-Case an der Schnittstelle von KI, Stablecoins, Compliance und globalen B2B-Auszahlungen. So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert den Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir verabschieden uns in die Sommerpause und wir melden uns im August wieder bei euch. Wir wünschen euch eine gute Zeit, schöne Ferien, take care und tschüss.